direkt, also es ist ja alles auch nicht einheitlich und sehr groß und sehr schwierig, fällt das auf, kommen diese Informationen breit an? Gibt es die Informationen für alle oder sind die Leute in der Mehrheit desinteressiert?
Die Menschen sind in der Mehrheit desinteressiert. Es gibt wirklich so, ich würde sagen, ich bin schon die Mehrheit meines Lebens so, ich lebe mehr Jahre in Deutschland, als ich in Russland gelebt habe, ja, inzwischen. Und es ist natürlich schwierig, Kontakte zu halten, so quasi mein Leben von letzten 10 Jahren spielte sich, sagen wir so, in Deutschland und in der Ukraine ab, ja, nicht mehr in Russland. Aber trotzdem, ich würde sagen, ich komme aus einer bestimmten gebildeten Schicht in Russland, ja. Und die Kontakte, die ich bis vor einem Jahr hatte, die waren auch dann quasi eher so Menschen mit Hochschulabschluss, die dann als Ärzte oder Lehrer arbeiten. Und da bin ich selbst überrascht, welche Erfolge die Propaganda erreicht hat. Ich würde sagen, ich kenne Leute, die jetzt aus Russland geflohen sind vor einem Jahr, die jetzt zum Beispiel jetzt habe ich festgestellt, gestern, als ich recherchiert habe, es gibt so eine Feministin aus St. Petersburg, die ganz jung ist und die ist Tochter von einem afrikanischen Aktivisten, den ich kenne. Also, sie hat Instagram, Blog, sie heißt Young Masha, ja. Und die ist so Feministin, die ist Afro-Russin und die ist geflohen. Die ist inzwischen in Berlin-Kreuzberg. Die musste dann in diesem Jahr nach Deutschland fliehen. Ich kenne Leute, die in die Türkei geflohen sind, Männer, die Angst hatten, dass sie einbezogen werden müssen, dann in den Krieg gehen und Ukrainer töten. Solche Menschen kenne ich. Ich kenne ein paar Menschen, die in Russland sind, eher versuchen ein normales Leben weiterzuführen und die haben mir dann am Telefon oder im Chat ihre Position gesagt, dass sie gegen diesen Krieg sind, dass sie das alles schrecklich finden. Aber auch diese Leute berichten mir, wie die Bevölkerung um sie rum verrückt geworden ist. Zum Beispiel, ich kenne eine Ärztin in Russland, die ist, das war für mich eine Überraschung, die war nicht so politisch interessiert, die ist jetzt eindeutig gegen den Krieg und die berichtet mir, dass sogar die Ärzte kein Problem sehen, in die Ukraine zu fahren und dort Geld zu verdienen. Und sie sagte mir einmal am Telefon, ich dachte, wenn man Arzt ist, dann ist man automatisch gegen den Krieg. Ja? Sie sagt, ich bin sprachlos, es gibt sogar Kolleginnen und Kollegen von mir, die Ärzte sind und die wollen dann in die Ukraine fahren, um Geld zu verdienen und verstehen überhaupt nicht, dass sie so den Krieg unterstützen und dass sie am Töten sich beteiligen.
Weil wir vorher waren bei dem Feminismus- und Extremismusgesetzen. Wie siehst du das denn? Wie geht das weiter mit der Repression auch speziell gegen Andersdenkende oder Feministinnen auch konkret?
Naja, konkret, ich würde sagen, es ist alles, was nicht in dieses offizielle Propagandabild passt, ist es schon, wird als feindlich gesehen, ja. Zum Beispiel dieses Verbot der homosexuellen Propaganda, also wie heißt, gibt schon inzwischen seit 10 Jahren. Es gab schon seit Jahren Diskussionen, dass die Feministinnen schlecht sind, dass es alles wird in ein Topf geworfen, ja. Also Pädophile, Feministinnen, Child Free, alles, was quasi diesen traditionellen russischen Werten nicht entspricht. Jetzt ist quasi diese Gesetzesinitiative wurde geäußert. So wie ich mich damit auskenne, dann müssen sie das ins Protokoll aufnehmen. Und wenn ein Vorschlag gemacht wurde, muss man dann irgendwann diesen Vorschlag besprechen, diskutieren. Und ich glaube, es steht nichts im Weg, dass sie wahrscheinlich tatsächlich Feminismus irgendwann verbieten.
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit von hier aus, Menschen, die in der Opposition sind oder Feministinnen, die im Widerstand sind, zu unterstützen?
Das ist wirklich schwierig so. Wie kann man das? Ist wahrscheinlich, wenn man möchte, Leute zu unterstützen, dann schreiben, irgendwie hier die Informationen verbreiten, dass es bekannt wird, aber so zum Beispiel Geld überweisen oder so, ich glaube, das geht nicht. Ich weiß, dass man NGOs über Kryptowährung und so weiter unterstützt, aber so ein normaler Mensch, der oder die jetzt Radio hört und etwas machen will, dann weiß ich nicht. Das Einzige, was ich sehe, das ist dann, die Informationen weiter zu verbreiten, damit es bekannt wird. Es ist natürlich diese tapferen Menschen, die jetzt in Russland Widerstand leisten, die machen was Wichtiges, aber sie sind in einer eindeutigen Minderheit. Aber das ist es immer, was man unterstreichen musste. Das ist quasi, die Opfer sind heute nicht die Russen, sondern die Ukrainer. Das ist der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Ukraine war ein friedliches Land. Russland hat eine faschistische Diktatur etabliert. Diese Diktatur hat ein Nachbarland angegriffen und die traurige Tatsache ist, dass die Mehrheit der Bevölkerung Russlands hinter diesem Krieg steht.
Aber die Wahrheit ist auch, dass Russland oder die russische Regierung alle bekämpft, die in dem Land auch andere Werte vertreten und,
ja, das stimmt auch.
Und marginalisierte das stimmt auch, Gruppen und so. Das ist nochmal ein anderer Schwerpunkt, aber ich finde, das muss man auch sehen. Ja,
ja, muss man nur halt so nicht so sehen, dass es dann irgendwelche Resistenzkämpfer wie in Frankreich im Zweiten Weltkrieg oder so. Bestimmt, wenn es irgendwann vorbei ist, werden wir spannende Geschichten erfahren, ja. Und bestimmt gibt es diese Menschen, aber die sind wirklich sehr wenige. Es gibt keinen organisierten Widerstand und es gibt keinen nennenswerten Widerstand. Das Einzige, wo ich wirklich so viel gehört habe, das sind diese Netzwerke, die ukrainischen Flüchtlingen helfen.
Aber ich habe auch viel gelesen zu diesem Netzwerk Feminist Anti-War Resistance, die einfach gut organisiert sind, also wo ich nicht so einschätzen konnte, wie groß und wie viele sind das, aber die sehr viel auch organisiert kriegen auf verschiedenen Ebenen.
Nee, das ist schön, wenn du da Zugang hast und was weißt. Ich sage nur, dass ich persönlich davon nicht einmal was gehört habe. Es gibt aber zum Beispiel einzelne Russinnen, ja, Feministinnen, die noch nach 2014 in die Ukraine gegangen sind. Da habe ich wirklich so mehrere Berichte gesehen. Manche sind inzwischen schon leider gefallen. Es gab auch dann, wenn wir speziell über Feministinnen gehen, es gab auch Frauen, die in die Ukraine gegangen sind und dort als Paramedics gekämpft haben oder auch dann in ukrainischen Streitkräften, obwohl sie ursprünglich aus Russland kamen.
Also es gab Feministinnen, die für die Ukraine eingestanden sind und gekämpft haben, oder?
Ja. Die noch, als es möglich war, dann nach 2014 über andere Länder dann in die Ukraine gegangen sind.
Habe ich noch nicht gehört. Ja, interessant.
Mhm. Aber sowas habe ich zum Beispiel gehört. Wie gesagt, ich verfolge jetzt alles mehr von der ukrainischen Seite. Und es gibt solche Beispiele, wo Frauen gesagt haben, ich habe mehrere, also auch nicht so viele, aber habe schon einige Interviews gesehen und Berichte, ja, wo zum Beispiel eine junge Frau, das ist eine, glaube ich, sogar Profisportlerin aus Russland, aus dem Moral, ja, die hat gesagt, sie kann nicht zusehen, was passiert und ist dann in die Ukraine gegangen und kämpft jetzt an der ukrainischen Seite.
Fluyó mi mente cuando me alejé de ti, cuando me elegí a mí, cuando elegí sentir lo que mi corazón sentía. Fugaz la vida, no tengo tiempo para perderlo, te lo digo en serio, no más mentiras. Luchando contra los demonios pongo melodías, nunca hecho lo que ellos quieren conmigo, no pueden, dicen conocerme. Doy mucha gracia a los reales que aprendieron a quererme, amor propio siempre y eso les quiere como una ofensa. No te das cuenta que me importa un carajo lo que piensas. Ok, tampoco soy de piedra, intento ser sincera. Decide dejar de sentirte afectado por el mundo exterior. Quiero estar sola muchas veces, mantenerme con la paz de mi sagrado interior. No va a servir de nada tu bla bla bla, si a veces no nos vamos ni a mirar. Solo en un bar, en una fiesta o un concierto que yo voy a dar. Por eso date cuenta lo importante que es mantenerse real. Date cuenta lo importante que es mantenerse real. Date cuenta lo importante que es mantenerlo real. Por eso hoy día me di cuenta que justicia divina, no pierdo la fe. Cuando me he caído yo me levanté. Mantengo lo real y no lo quieres ver. Por eso hoy día me di cuenta que justicia divina, no pierdo la fe. Cuando me he caído yo me levanté. Mantengo lo real y no lo quieres ver. Tu experiencia con persona, con la vida con ciudades, con los barrios, solo la conoces tú. Puedes contar los detalles, pero lo viviste tú, ni se imaginan. Agradece a los buenos y a los malos que llegaron con sonrisas. La traición, el dolor, el temor, el perder la razón, déjalo fuera con honor. Que nadie te haga sentir inferior, ve trabajando los aspectos de tu vida con tremenda compasión. Digo no al abuso, digo no al maltrato, digo no al gobierno que nos quieren encerradas y calladas, incluso en el parto. Y no estoy siendo exagerada, lo he vivido en carne propia. Y así tú dices conocerme, ves que de mí no sabes nada. Cada persona es un cuento con historias diferentes. Y así tú dices conocerme, ves que de mí no sabes nada. Cada persona es un cuento con historias diferentes. Por eso hoy día me di cuenta que justicia divina, no pierdo la fe. Cuando me he caído yo me levanté. Mantengo lo real y no lo quieres ver. Por eso hoy día me di cuenta que justicia divina, no pierdo la fe. Cuando me he caído yo me levanté. Mantengo lo real y no lo quieres ver.
Argentinien. Als der Streit um Land mit dem multinationalen Forstwirtschaftsunternehmen Arauco in Puerto Piray im Jahr 2000 entstand, befand sich Argentinien mitten in einer tiefen Krise. Aber die Wirtschaftskrise war nicht die einzige. In der argentinischen Provinz Misiones waren die EinwohnerInnen auch von der Forstwirtschaft betroffen. Das Onda Info sprach mit Miriam Samudio und die erzählt, wie es ihnen inmitten der Krise gelang, sich zu organisieren und erfolgreich für ihr Land zu kämpfen.
Alle sollen abtreten, riefen Tausende von Menschen in Buenos Aires während des sozialen Aufruhrs. Mehr als 3 Jahre lang erlebte Argentinien die längste Rezession seiner Geschichte. Wie wurde die Krise in den Provinzen und auf dem Land erlebt und bewältigt? Wir interviewten Miriam Samudio, eine Bäuerin aus Puerto Piray, einem Dorf in der Provinz Misiones. Derzeit ist sie Sprecherin der Vereinigung unabhängiger ProduzentInnen von Piray, einer Organisation von Kleinbauern und Bäuerinnen, die 2005 mit dem Ziel gegründet wurde, für den Zugang zu Land zu kämpfen. Sie erzählt uns, wie die Familien die Krise überstanden haben.
Hace más de 20 años siempre recordamos el 2000, ese año que fue una crisis para nosotros.
Es ist mehr als 20 Jahre her, aber wir erinnern uns immer an das Jahr 2000. Dieses Jahr war eine Krise für uns hier in Argentinien. Die Situation war sehr kompliziert. Die Preise stiegen. An einem Tag kaufte man einen Sack Mehl für 100 Pesos, am nächsten Tag kostete er 300. Also die Wirtschaft veränderte sich stark. Außerdem waren die Familien auch noch arbeitslos. Es herrschte überall große Armut und eine große Verzweiflung gab es in den Familien.
Die Wirtschaftskrise war nicht das einzige Problem, mit dem die Bäuerinnen und Bauern konfrontiert waren. Hinzu kam eine echte ökologische Krise.
Wir hier an der ehemaligen Route 12 mit der Kiefernmonokultur eines multinationalen Unternehmens Alto Paraná, das heute Arauco heißt, sahen nur noch die Möglichkeit, die einzige, die wir hatten, den Ort zu verlassen und nach einer anderen Alternative zu suchen, da wir von den Kiefern umzingelt waren. Wir waren arbeitslos. Unsere Familien waren arbeitslos und es wurde immer schwieriger, die Lebenskosten zu tragen.
Seit Ende des 20. Jahrhunderts ist die Forst- und Agrarwirtschaft in der Provinz Misiones stark vertreten. Ihre Ankunft in der Region wurde durch das neoliberale Privatisierungsfieber und den Einzug ausländischen Kapitals begünstigt. Arauco ist der Name des chilenischen multinationalen Unternehmens, das sich 1996 in dem Gebiet niedergelassen hat, nachdem es das argentinische Unternehmen Alto Paraná gekauft hatte. Alto Paraná wurde 1975 gegründet und bedeutete einen gewissen Fortschritt in Bezug auf die Beschäftigung für die BewohnerInnen der Region.
Als dieses multinationale Unternehmen kam, das 1996 zuerst unter dem Namen Alto Paraná auftrat, da sagte es, dass es Arbeit in die Region bringen würde, dass es Entwicklung bringen würde und dass es sich für unsere Gesellschaft engagieren würde. Alle Leute waren sehr froh, dass unsere Eltern, unsere Brüder, alle Männer in der Gegend eine Arbeit hatten. Sie stellten viele Vollzeitmitarbeiter ein, viele junge Leute, viele Väter, die Kiefern pflanzten, bei denen es sich bereits um Hybridkiefern handelte.
Arauco hat sich zu einem der größten Forstunternehmen Lateinamerikas entwickelt, mit Plantagen in Chile, Argentinien, Uruguay und Paraguay. Nach eigenen Angaben verfügt das Unternehmen in diesen vier Ländern über fast 2 Millionen Hektar Land, von denen ein Sechstel auf Argentinien entfällt. Mit anderen Worten, es besitzt in Argentinien eine Fläche, die dem Dreifachen der Fläche Berlins entspricht. Das Unternehmen ist außerdem der zweitgrößte Zellstoffhersteller der Welt und in 30 Ländern tätig. In der Provinz Misiones besitzt das Unternehmen 10% des Landes und in der Gemeinde Puerto Piraí, aus der Miriam kommt, besitzt es mehr als 60% des Landes.
Sie kauften die anderen Unternehmen auf, die drumherum waren, und übernahmen die öffentlichen Ländereien, die es dort gab. Es gab kleine Siedler in der Gegend. Sie boten ihnen Geld und kauften sie auf. Und so verschwanden viele Siedlungen. Ein weiterer Grund für das unaufhaltsame Wachstum des Unternehmens war, dass das Unternehmen nach einigen Jahren, in denen die Kiefern wuchsen, den Menschen mitteilte, dass sie keine Arbeit mehr hätten und alle Mitarbeiter entließ und durch Maschinen ersetzte.
Das World Rainforest Movement listete in einer kürzlich veröffentlichten Studie 12 Lügen über industrielle Baumplantagen auf. Eine davon lautet, dass Plantagen zur sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung beitragen, zum Beispiel zur Schaffung von Arbeitsplätzen. In der Forstwirtschaft gibt es nur sehr wenig Arbeit und diese wird zunehmend durch Maschinen ersetzt, um Arbeitskosten zu sparen. Die Arbeit findet in der Regel nur sporadisch und zu bestimmten Zeiten statt, zum Beispiel während der Aussaat und der Erntezeit.
Und dann das Gesundheitsproblem. Das sahen wir, dass das durch die vielen giftigen Agrarchemikalien, also Pestizide, in unserer Gegend immer komplizierter wurde. Die Kinder fingen an, Atemprobleme zu bekommen. Sie bekamen sogar Wunden auf der Haut. Wir merkten, dass wir gesundheitliche Probleme bekamen, die wir vorher nicht kannten, und wir waren besorgt.
Ein wesentliches Merkmal der Forstwirtschaft ist der hohe Einsatz von Pestiziden. Herbizide und chemische Düngemittel werden in den verschiedenen Phasen der Anpflanzung eingesetzt. In den Baumschulen, bei der Bodenvorbereitung, im ersten Jahr der Anpflanzung zur Unkrautbekämpfung und auch nach der Ernte, um den Neuaustrieb zu stoppen.
Bevor diese Kiefern gepflanzt wurden, fiel uns auf, dass sie damit begannen, alle Hektar zu spritzen. Wir sahen also, wie sie vor der Anpflanzung der Kiefern spritzen, dann die Kiefern pflanzen und wieder spritzen. Also 3 oder 4 Mal im Jahr. Und dann begann das Problem. Jahr für Jahr, Monat für Monat. Die Probleme traten auf, gerade was die Gesundheit anbelangt.
Es wird geschätzt, dass jeder Hektar Kiefernmonokultur 3 Liter Pestizide pro Jahr verbraucht. Nicht nur die ArbeiterInnen sind ständig Pestiziden ausgesetzt, sondern auch die gesamte lokale Bevölkerung, die in der Nähe der Plantagen lebt oder von ihnen umgeben ist. Und nicht nur Menschen leiden unter dem Einfluss von Pestiziden.
Da haben wir gemerkt, dass das der Umwelt, der Gesundheit und dem Boden direkt schadet. Denn wir konnten sehen, wie die Bäche austrockneten und die Wasserquellen verschwanden. Nur noch wenige wilde Tiere waren zu sehen. Schmetterlinge, Tauben, Kaninchen verschwanden. Viele wilde Tiere begannen zu verschwinden.
Der Kampf um das Land in den Händen des Forstunternehmens Arauco begann im Jahr 2000 mit kleinen Schritten.
Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento.
En realidad fuimos las mujeres.
Und in der Tat waren es wir, die Frauen, die Mütter, die anfingen zu sagen, und wenn wir mit der Stadtverwaltung sprechen würden, mit dem Bürgermeister, und wenn wir mit Alto Paraná, mit dem Ingenieur sprechen würden, dass die Kiefern, die hinter unseren Häusern stehen, die nur 70 Meter entfernt waren, ein wenig weiter weg von unseren Häusern gerückt werden könnten. Dann wäre mehr Platz, wir wären nicht so eingeengt und die Pestizide würden etwas weiter weg von uns eingesetzt. Wir dachten, es wäre etwas Einfaches, etwas Leichtes. Aber nein.
Es wurden 14 Jahre des Kampfes, in denen sie an Verhandlungstischen teilnahmen und hunderte von Anfragen und Vermerke an die Leiter aller Unternehmenszentralen schickten. Paradoxerweise zeigte ihnen das Unternehmen selbst, welche Strategie sie verfolgen sollten.
Das Unternehmen hat uns geantwortet, dass wir mit allem, was wir vorhatten, recht hätten, dass sie es verstehen, aber dass sie nichts machen können, weil sie ein Privatunternehmen seien und dass der Staat das Problem lösen müsse. Da haben wir uns gesagt, gut, das ist nicht der Weg. Wir müssen in die andere Richtung.
Die Bäuerinnen von Puerto Piraí fordern von der Provinzregierung Land, um Nahrungsmittel für ihre Familien und die Gemeinschaft produzieren zu können. Sie fordern außerdem die Beseitigung der Kieferplantagen in der Umgebung ihrer Häuser, den Verzicht auf den Einsatz von Pestiziden und ein Ende des Drucks, den das Unternehmen auf die Bauern ausübt, damit sie ihr Land verlassen. Die erste Reaktion, die sie erhielten, waren Schikanen seitens der Polizei und des Unternehmens, sowie Versuche, sie zu kriminalisieren.
Die negative Seite war, dass die Leute, die am meisten geredet haben, die Leute, die vorne standen, um andere zu ermutigen, sich uns anzuschließen, sehr verfolgt wurden. Die Polizei begann, mit einem Lieferwagen in unserer Gegend herumzufahren und sie kam zu den Häusern, zu unseren Häusern, um unsere Kinder zu fragen, ob wir bei den Treffen waren. Und wo ist deine Mutter? Wo ist dein Vater? Mein Kind war damals 2 oder 3 Jahre alt und ich nahm ihn deshalb mit. Wenn ich ihm heute von diesem Prozess erzähle, sage ich ihm, ich habe dich mitgenommen. Er ist jetzt 20 Jahre alt und kann die Polizei nicht mal sehen, weil er sagt, anstatt sich um uns zu kümmern, haben sie die Leute verfolgt.
Bäuerinnen und Bauern geben nicht auf. Sie organisieren sich weiter, wachsen und vernetzen sich mit anderen Familien und Organisationen in der Region. Sie nutzen die sozialen Medien, um ihre Geschichte zu erzählen. Gleichzeitig recherchieren sie und informieren sich über Gesetze. Und aus diesem Prozess entsteht die Forderung an die Provinzregierung.
Die Gesetzesvorlage, die wir einreichten, war so: Land für die Familien von Piraí, Schluss mit den Pestiziden, Schluss damit, uns zu vergiften. Wir haben sie allen Parteien vorgelegt. Wir haben an jede Tür geklopft und wir haben sie auch in der Abgeordnetenkammer vorgelegt.
Die Bäuerinnen und Bauern erreichten etwas Ungewöhnliches. Die Verabschiedung eines Provinzgesetzes zum Kauf bzw. zur Enteignung von 600 Hektar des multinationalen Unternehmens Arauco. Das Gesetz wurde von allen politischen Kräften unterstützt und am 6. Juni 2013 einstimmig verabschiedet.
An dem Tag, an dem das Thema diskutiert wurde und das Landproblem von Piraí auf den Tisch kam, wusste die ganze Provinz von unserem Problem. Und jeder Winkel der Provinz hörte unsere Geschichte. Und wir waren da, um zu hören, was jede Partei zu dem von uns vorgestellten Gesetzentwurf zu sagen hatte. Die Abstimmung war einstimmig. Alle stimmten dafür. Nur ein Abgeordneter war nicht anwesend, weil er zu den Vertragspartnern des Unternehmens gehörte. Und der Rest stimmte dafür. Und das Gesetz über den Kauf und die Enteignung von 600 Hektar Land für die Familien von Piraí wurde 2013 verabschiedet.
Die Vereinbarung zwischen der Regierung von Misiones und dem Forstunternehmen sieht die Übergabe dieser Flächen in mehreren Etappen vor. Es dauerte jedoch mehrere Jahre, bis der erste Teil offiziell in die Hände der Gemeinschaft überging.
Es war ein ständiger Kampf, bis das Gesetz im Jahr 2013 verabschiedet wurde. Und danach vergingen weitere 3 Jahre, bis wir erneut einen Antrag stellen mussten, damit es uns zugesprochen wurde. Wir bekamen einen ersten Teil, nämlich 166 Hektar.
Der größte Teil dieses Landes wird in Genossenschaften bewirtschaftet, um Lebensmittel zu produzieren und in der Region zu vermarkten. Außerdem gibt es Flächen, auf denen sich die Natur erholen und regenerieren kann. Und jede Familie erhält 1 Hektar für den Eigenbedarf.
Der Fall der Bauernfamilien von Puerto Piray ist ein in Argentinien einzigartiger Vorgang der Dezentralisierung von Landbesitz mit Unterstützung des Staates. Miriam erzählt uns, was sie mit dem Land vorhaben.
Und dann wurde per Versammlung beschlossen, dass wir Pflanzen für die Vermarktung anbauen können. Und wir haben alle dasselbe beschlossen. Der Erlös aus dem Verkauf dieser kollektiven Ländereien ging an die Genossenschaft zurück. Wir haben versucht, in Maschinen zu investieren. Wir kauften eine Maisdreschmaschine, sodass wir im folgenden Jahr unsere Maisdreschmaschine benutzen konnten, unsere eigene. Mit diesem Geld haben wir auch Saatgut für die Kooperative und für die Landstücke der Familien gekauft.
Auch die Zahl der Familien, die das Land bewirtschaften, ist gestiegen.
Heute arbeiten 90 Familien auf unserem Land, weil der Traum, den wir hatten, wahr geworden ist. Als wir 2000, 2001 mit diesem Kampf begannen, waren unsere Kinder alle noch sehr jung. Heute sind diese Kinder 20 Jahre alt, 17 Jahre alt, einige etwas älter. Diese Kinder, diese jungen Menschen haben sich unserer Kooperative angeschlossen und nehmen heute aktiv an allen Arbeiten und Aktivitäten teil, die wir durchführen.
Zeit zu Zeit organisiert die Genossenschaft die sogenannten Gemüsetage. Diese Aktivität entstand in der Zeit der Pandemie und besteht darin, alle an einem Tag geernteten Produkte in das nächstgelegene Dorf zu bringen, um sie dort der Gemeinschaft anzubieten.
Wir fahren mit dem Traktor und einem Mikro in die Stadtteile und stellen uns vor, dass das PIP angekommen ist. Wir bringen Tüten mit Lebensmitteln mit, die keinen Preis haben, aber die Familien kommen und wir verteilen sie. Wir versuchen sicherzustellen, dass diese Tüte mit Lebensmitteln von allem etwas enthält. Und die Familien fragen uns, wie viel ist genug? Wie viel kostet das? Dann sagen wir ihnen, das hat keinen Preis. Ihr könnt spenden oder geben, was ihr wollt.
Das zurückgewonnene Land wird bearbeitet. Allerdings fehlen ihnen immer noch 2/3 des Landes, das ihnen gesetzlich zusteht. Und das Unternehmen scheint es nicht eilig zu haben, es zu übergeben. Sie sind also immer noch mobilisiert und arbeiten gleichzeitig an der Verwirklichung ihrer Träume. Am 14. November dieses Jahres haben sie ihr eigenes Ladengeschäft in Puerto Piray eingeweiht, wo sie ihre Produkte verkaufen werden. Miriam erzählt uns, was dieser Kampf für sie bedeutet hat.
Für uns, für meine Compañeras und vor allem für mich auch persönlich, wir fühlen, dass das Durchfechten dieses Kampfes, nach so vielen Jahren dieses Land für uns zu erlangen, das ist die Hoffnung, wieder ein Leben zu haben. Für uns ist das Land das Leben. Ohne dieses Stück Land wäre es uns nicht einmal möglich, in unseren Gebieten weiter zu existieren.
Jeder, que nosotros sigamos existiendo en nuestros territorios.
Cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Juntan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol
das war's für heute mit Info Lora am Donnerstag. Hier auf Radio Lora 97,5 MHz geht es gleich weiter mit Transatlantic Lines, einer Musiksendung, die Brücken bauen will zwischen der Schweiz und Abiyala und deshalb ganz viele verschiedene KünstlerInnen spielt. Viel Spass damit und tschüss zusammen.